Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Die Türkei ist Mitglied der NATO und der ewige Beitrittskandidat der EU. Seit 2005 liefen die Beitrittsverhandlungen. Inzwischen sind sie zwar eingefroren, aber Geld fließt trotzdem aus der EU Richtung Türkei, sogenannte Heranführungshilfen in Milliardenhöhe. Dass die Türkei jemals Mitglied der EU werden würde, das glaubt man in Ankara wohl inzwischen selbst nicht mehr, denn man wendet sich jetzt einem anderen Staatenbündnis zu, nämlich den BRICS-Staaten. Das sind bekanntlich Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und andere aufstrebende Schwellenländer, wie es so schön heißt. Dort hat die Türkei jetzt die Aufnahme beantragt und sie wäre das erste NATO-Land bei den BRICS. Zu diesem Thema begrüße ich jetzt den Schweizer Ökonom und Publizist Dr. Beat Kappeler. Guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag.
Dr. Kappeler, sprechen wir zunächst mal über die Allianz der BRICS-Staaten. Ziel dieser Vereinigung ist es ja, ein Gegengewicht zur geopolitischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens, insbesondere der USA, zu bilden. Auch die Abhängigkeit vom US-Dollar als globaler Leitwährung wollen die BRICS-Länder reduzieren. Inwieweit ist Ihnen das bisher gelungen?
Ja, da ist wenig zu melden, abgesehen von einigen großen Konferenzen und Ankündigungen. Ich habe mich da noch weiter etwas schlau gemacht, dass eine kleine Entwicklungsbank wurde gegründet, die hat einige Anleihen aufgenommen. Das angestrebte Unterseekabelnetz kam nicht zustande bisher, um sich von den Nachrichtenflüssen und Nachrichtenkontrollen durch die USA frei zu machen. Und sonst sind das eher bilaterale Zusammenarbeiten, beispielsweise seit dem Ukraine-Krieg Russland-China. Und viel mehr ist eigentlich im Moment nicht zu sehen.
Um dem Dollar als globaler Leitwährung Paroli zu bieten oder sich da abzunabeln, wollten die BRICS-Staaten auch eine eigene goldgedeckte Währung einführen. Wie weit ist denn dieses Projekt vorangekommen?
Ja, das ist nicht vorangekommen. Es sind ja verschiedene Projekte, goldgedeckte Währung oder Digitalwährung in den Notenbanken schon angedacht. Aber das alles ist nicht realisiert im Moment. Und eine goldgedeckte Währung, das würde sehr, sehr viel Koordination voraussetzen, auch Disziplin der einzelnen Länder, die da mitmachen würden. Sie müssen ja ihre Währungen für jeden, der sie hat, in Gold garantieren und das Gold zur Verfügung stellen. Also davon ist sogar der entwickelte Westen schon seit 1971 abgekommen, und dass diese Länder ausgerechnet dazu stoßen würden, um wieder den Goldstandard sozusagen einzuführen, das ist gelinde gesagt ein Märchen. Und die Abnabelung vom Dollar hat Russland angefangen, indem es sehr viel Geld, das es noch im Export verdient, nach China lenkt und in Renminbi umwandelt auf chinesischen Banken. Aber auch das läuft auf dem Clearingzwang auf, den Amerika ausübt. Amerika kontrolliert jeden Abend in New York die Transaktionen zwischen allen Großbanken dieser Welt. Und wer den Amerikanern dazu widerhandelt, beispielsweise bei Sanktionen gegenüber Russland, der fliegt raus und ist am anderen Morgen schon als Großbank erledigt, weil keine andere Großbank mehr mit einer Großbank korrespondiert und Überweisungen macht, die abends nicht abrechnen kann.
Das heißt, Sie halten prinzipiell eine Abnabelung vom dominierenden US-Dollar für unmöglich?
Es ist sicher im Moment völlig unmöglich. Beispielsweise hat gerade vor einigen Tagen der Präsident Xi in China allen Staats- und Großbanken verboten, russisches Geld anzunehmen. Stellen Sie sich das vor, weil Amerika offenbar alle diese Großbanken vom Clearing ausschalten will, wenn sie das tun. Und diese Großbanken wollen ja, das ist das erklärte Ziel Chinas, internationale Großbanken sein. Und wenn sie das wollen, müssen sie jeden Abend in New York Clearing machen. Also das ist schon mal daneben. Und die Russen versuchen jetzt offenbar, hat Reuter gemeldet, Gold zu kaufen für ihre Exporterlöse, diese rund um den Globus irgendwohin nach Hongkong zu schiffen. Dort soll China dann das in Renminbi wechseln, also aufkaufen, und dann hätte dann Russland gewisse Renminbi-Guthaben wieder. Aber das ist sehr, sehr umständlich. Und man muss natürlich sehen, China ist zwar bestrebt, ein internationales Finanz- und Anlagezentrum zu werden. Aber wer in aller Welt würde sein Geld, viel Geld anlegen in einem Land, wo der Präsident, wir erinnern uns, an der letzten Versammlung der Parteihäupter seinem Vorgänger abführen lässt oder wo er den Gründer und Inhaber der E-Commerce-Kette Alibaba für 3 Jahre aus dem Verkehr zieht und nicht mehr gesehen werden kann. Wer wird in einem derartigen Land Transaktionen machen, Geld anlegen, Anlagen kaufen? Das ist out of question. Im Gegenteil, die Chinesen ergreifen die Flucht aus dem Renminbi, wann immer sie können. Da sind Beschränkungen da. Man kann eben auch mit irgendwelchen kurvenreichen Windungen, kann man das Geld exportieren. Also der Renminbi ist keine Anlagewährung im Moment, höchstens eine kurzfristige Transaktionswährung. Und solange die Grundrechte und die Rechtssicherheit nicht gegeben sind, geht das nicht. Ich darf natürlich auch anmerken, dass alle anderen Länder, die in BRICS sind, vielleicht von Indien abgesehen, ebenso schwache Rechtssysteme haben für Ausländer, die dort anlegen wollen. Wer wird schon in Ägypten anlegen? Ich würde auch nicht in der Türkei anlegen. Ich würde nicht im Iran anlegen, der jetzt Mitglied ist seit Anfangsjahr in diesem BRIC-System. Wer würde da Geld anlegen?
Nun scheint also die Abnabelung vom US-Dollar nicht besonders erfolgreich voranzugehen. Trotzdem haben die BRICS-Staaten eine gewisse Anziehungskraft. Die Türkei zumindest will der Allianz jetzt beitreten. Was verspricht sich die türkische Regierung davon?
Gut, die Allianz hat bisher etwas den Ruch der bösen Buben gehabt im internationalen Zusammenspiel. Das sind die, die tatsächlich gegen den Stachellöken, mindestens verbal, und vielleicht auch da und dort eben, nehmen wir nur die Seidenstraße, die China auf dem Landweg ja mit viel Krediten errichten wollte, nehmen solche Beziehungen auf. Das kann schon an Amerika vorbeigehen, aber von einem gewissen Volumen ist auch hier nicht zu sprechen. Außerdem hat zum Beispiel diese Road and Belt Initiative, diese neue Seidenstraße Chinas, eigentlich nur Riesenschulden und Ruinen von Zahlungsfähigkeit auf dem Weg hinter sich gelassen. Die beteiligten Länder sind jetzt hoch verschuldet, bei China verschuldet, anstatt bei Amerika. Und das ist auch nicht so gut. Kommt hinzu, dass zum Beispiel Ägypten und die Türkei sehr stark auch immer noch von Amerika und dem Westen abhängig sind. Ägypten, da ja Mitglied ist im BRIC-Club seit Anfangsjahr, hat soeben vor etwa 2 Monaten wieder zig Milliarden Hilfe vom Währungsfonds bekommen, der unter der Dominanz Amerika steht und ist nicht in der Lage, ernsthaft gegen Amerika anzutreten. Die Türkei, seit Jahrhunderten kann man sagen, Hüterin der Dardanellen, wird sich nie zu einem Knecht Russlands herabwürdigen lassen, denn das würde heißen, von Amerika sie abzukoppeln und nicht mehr Russland von den Dardanellen, sagen wir, auszusperren oder mindestens zu kontrollieren. Auch da ist die Türkei im eigenen Interesse an einer Westbindung auch interessiert. Also von daher ist eigentlich die Abnabelung schon grundsätzlich sehr, sehr erschwert.
Und trotzdem will die Türkei jetzt Mitglied der BRICS-Staaten werden. Sie befindet sich ja aktuell in einer wirtschaftlichen Krise. Wie stehen denn die übrigen BRICS-Staaten zu einer Mitgliedschaft der Türkei?
Ja, offenbar ist das nicht ausgeschlossen und man tritt auf das Vorhaben ein. Die BRIC-Staaten unterliegen eigentlich dem Zwang, den alle solchen Organisationen haben, auch die EU zum Beispiel, möglichst groß, möglichst viele Mitglieder. Aber das ist eine große Dummheit. Die EU erlebt es ja selbst mit beispielsweise Ungarn, teilweise auch Polen, wie widerborstig dann gewisse Neumitglieder sein können, wie sie nicht den früheren Auffassungen der anderen Mitglieder zustimmen. Und wenn Sie denken, dass die Türkei dann drin sein wird, dann ist sie doch in den Augen der anderen, denke ich, eben auch mit Amerika liiert. Ägypten ist mit Amerika liiert. Und wenn Sie dann noch die neuen Mitglieder Äthiopien, Iran, Vereinigte Arabische Emirate seit Neujahr dazu nehmen, dann hat sich diese Erweiterungswut oder dieser Erweiterungswahn zu einem Mischmasch von Staaten durchgemausert, die immer weniger gemeinsam haben, immer weniger gemeinsam handlungsfähig sind und die sogar neue Konfliktherde einbauen. Ich meine, die Vereinigten Arabischen Emirate sind eher sunnitisch geprägt. Iran ist ein Vorposten des Schiitentums und ist sehr militant in dieser Geschichte. Wie sollen die friedlich miteinander künftige gemeinsame Felder ausbauen? Also die Erweiterung ist meistens eine Verdünnung und bringt nicht die Stärke, die man dabei sucht.
Nun ist die Türkei ja in der NATO. Angenommen, sie tritt den BRICS-Staaten wirklich bei. Dann wäre ein NATO-Staat in einem Staatenbündnis mit China und Russland. Wäre das nicht ein großer Affront gegen die NATO?
Ja, als solches ist wahrscheinlich auch gedacht von Seiten der Türkei aus. Aber militärisch hat das nichts zu bedeuten, weil die BRICS-Staaten keinerlei militärische Kooperation haben, keine militärischen Hilfsverpflichtungen untereinander. Das ist an sich gegenstandslos. Es ist ein Wirtschaftsverband, der eben auch nicht sehr erfolgreich ist. Ein Wirtschaftsverband und kein Militärbündnis. Also insofern sehe ich da keine große Hemmschwelle für wen auch immer. Man darf Erdogan bescheinigen, dass er recht geschickt zwischen Russland, jetzt gerade im Ukraine-Konflikt, navigiert und Amerika ist, sagen wir, wenn es mal zu einem Friedensschluss oder Verhandlungen kommen sollte in der Ukraine, ist die Türkei außerordentlich gut platziert, auf beiden Seiten noch Vertrauen zu genießen. Also er versucht offensichtlich auf mehreren Stühlen zu sitzen und da eben dieser Stuhl der BRICS-Staaten militärisch keine Bedeutung hat, wird ihm das außerordentlich gut gelingen. Er wird mit beiden Backen auf verschiedenen Stühlen sitzen, aber zu bedeuten eben, wie gesagt, hat das Vorderhand außerordentlich wenig.
Sie meinen also, die NATO würde das akzeptieren, dass eines ihrer Mitglieder gleichzeitig bei den BRICS-Staaten ist?
Ja, ich bin nicht NATO-Generalsekretär, aber ich denke, eigentliche Aussperrungsgründe müssten sehr viel schwergewichtiger sein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der NATO alles daran gelegen hat, die Türkei in ihren Reihen zu zählen. Und deshalb spielt eben Erdogan sehr geschickt auf diesem Klavier. Er ist unverzichtbar in der NATO und man wird ihn deswegen nicht draufschmeißen.
Dann halten Sie das also für einen cleveren Schachzug des türkischen Präsidenten?
Naja, es gibt ja der schöne Volksspruch, leg dich quer und du bist wer. Also insofern erhöht er sicher seine, ja, Französisch sagt man, Capacité de nuire, also seine Möglichkeit, Schaden zu suggerieren, das erhöht er damit, ohne sehr viel real dahinter zu stecken. Aber das erhöht ein bisschen seine Gefährlichkeit, eben seinen bösen Bubencharakter. Und das ist ihm sehr recht.
Die Türkei will als erstes NATO-Land der Allianz der BRICS-Staaten beitreten. Darüber sprach ich mit dem Schweizer Ökonomen und Publizisten Dr. Beat Kappeler. Herr Kappeler, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.